Willkommen zur Predigt und zu dem Teil, wo wir wirklich einen Teil des Wortes Gottes lesen und versuchen auch zu verstehen und anzuwenden auf unser Leben. Und ich würde euch bitten, mit mir zusammen das Buch Maleachi aufzuschlagen aus dem Alten Testament. Das ist das letzte Buch vor dem Buch Matthäus. Wir haben letztes Mal uns mit Maleachi Kapitel 1 auseinandergesetzt und wir hören jetzt auf Gottes Wort durch Maleachi aus dem Kapitel 2. Und nun, ihr Priester, dieses Gebot gilt euch. Wenn ihr nicht hören wollt und ihr es euch nicht zu Herzen nehmt, meinem Namen die Ehre zu geben, spricht der Herr der Heerscharen, so schleudere ich den Fluch gegen euch und verfluche eure Segenssprüche. Und ich habe sie auch schon verflucht. Denn ihr nehmt es nicht zu Herzen. Siehe, ich schelte euch die Saat und will euch Kot ins Angesicht streuen, den Kot eurer Feste, und man wird euch zu ihm hintragen. Und ihr sollt erkennen, dass ich euch dieses Gebot gesandt habe, damit mein Bund mit Levi bestehe, spricht der Herr der Heerscharen. Mein Bund mit ihm war Leben und Friede, und ich verlieh ihm beides, damit er mich fürchtete. Und er fürchtete mich auch und hatte Ehrfurcht vor meinem Namen. Das Gesetz der Wahrheit war in seinem Mund, und nichts Verkehrtes wurde auf seinen Lippen gefunden. Er wandelte mit mir in Frieden und Aufrichtigkeit. Und viele brachte er zur Umkehr von der Missetat. Denn die Lippen des Priesters sollen die Erkenntnis bewahren, und aus seinem Mund soll man das Gesetz erfragen. Denn er ist ein Bote des Herrn der Herrscharen. Ihr aber seid vom Weg abgewichen. Ihr seid schuld, dass viele im Gesetz zu Fall gekommen sind. Ihr habt den Bund mit Levi missbraucht, spricht der Herr der Heerscharen. Darum habe auch ich euch beim ganzen Volk verächtlich und unwert gemacht, weil ihr meine Wege nicht bewahrt, sondern bei Anwendung des Gesetzes die Person ansieht. Bis hierhin das Wort Gottes. Wir beten noch einmal zusammen und bitten um seinen Segen. Herr Jesus Christus, du bist unser Prophet und wir sind Unwissende. Und wir bitten dich, dass du durch deinen Geist jetzt zu uns redest und sein Wort aufmachst, dass wir es verstehen. Und wir bitten dich, dass du Kraft deines Geistes unser Herzen erreichst mit diesem Wort. Dass du unsere Gedanken und unsere Einstellungen aufdeckst und vor Gottes Angesicht stellst. Wir bitten dich um deinen Segen für uns heute Morgen. Amen. Ich habe gerade eine technische Schwierigkeit, die aber gleich gelöst ist. Ja, wir haben ja das Studium des Matthäusevangeliums für einige Predigten jetzt pausiert, um das Buch Maleachi zu studieren. Und wir haben bereits letztes Mal gesehen, es ist ein sehr intensives Buch oder eine sehr intensive Botschaft, eine scharfe Botschaft auch. Und ihr habt es auch gemerkt hier in Kapitel 2, das sind keine einfachen oder leichten Worte. Und es ist eine scharfe Botschaft, die dort in eine Zeit der Ruhe reingekommen ist. Und eine Zeit auch der Lethargie im Volk Gottes, wo eine große Gleichgültigkeit gegenüber Gott im Volk Israel, im Volk der Juden war. Das ist das Volk der Juden nach der Zurückführung unter den Persern, wo Maleachi gelebt hat und gepredigt hat und wo der Tempel wieder aufgebaut wurde und wo die Stadtmauern gebaut sind. Und äußerlich sagt, könnte man sagen, da ist vieles in Ordnung gebracht worden in diesem Volk. Und diese Menschen zur Zeit von Maleachi, die hätten auch alle gesagt, ja, wir ehren Gott. Gott ist uns wichtig. Wir haben ja noch den Tempeldienst. Wir bringen die Opfer. Wir feiern die Feste. Und Gott hinterfragt, und das haben wir letztes Mal gesehen, immer wieder durch seinen Propheten Maleachi. Maleachi bedeutet ja Gesandter Gottes. Das ist ein Schlüsselbegriff auch in diesem Buch. Und er hinterfragt diese Selbstsicherheit des Volkes. Er zeigt immer wieder auf, wie sie eben in der Praxis und in ihrer Einstellung eigentlich gar nicht Gott ehren, sondern für andere Dinge leben. Und so ist auch das Thema der Ehre Gottes. Wir haben letztes Mal in Kapitel 1 auch gesehen, wenn ich euer Vater bin, Vers 6 ist es, glaube ich, wo ist meine Ehre? Das ist ein Schlüsselthema auch in diesem Buch. Das Thema der rechten Haltung vor Gott. Und Kapitel 1 endet ja mit dem Satz, mein Name ist gefürchtet unter den Heiden. Und somit auch mit diesem Thema der Haltung vor Gott, dieses Thema der Gottesfurcht, was immer wieder in diesem Buch aufkommt. Ich habe das Wort 10-mal gefunden in dem Buch, aber auch ganz oft implizit findet man dieses Thema bei Maleachi, das Thema der Gottesfurcht. Und das Buch stellt die Frage an uns persönlich, fürchten wir Gott? Fürchtest du Gott? Wie ist denn ein Mensch, der voller Gottesfurcht ist, der von Gottesfurcht geprägt ist? Wie beschreibt man so einen Menschen? Und bist du so ein Mensch? Das Buch Maleachi hält große Verheißungen für den Gottesfürchtigen. Zum Beispiel, wir werden das noch intensiver anschauen in Maleachi 3, ab Vers 16, da geht es um die, die den Herrn fürchten. Und der Herr achtet darauf und hört es. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Und Gott sagt dann in Vers 17, Kapitel 3, und sie werden von mir, spricht der Herr der Heerscharen, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden, an dem Tag, den ich bereite. Und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Und Maleachi sagt dann, dass es einen Unterschied geben wird zwischen denen, die eben nicht Gott fürchten und gerichtet werden. Und dann Vers 20, Kapitel 3, euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Also sie werden in anderen Worten erleben, wie sich Gott zu ihnen stellt, wie Gott ihnen Gerechtigkeit verleiht und sie heilt und sie wiederherstellt mit dem Ziel, sie glücklich zu machen. Und wir sehen das hier, dass das Gottesfurcht ist schon mal nicht im Kontrast zu Glücklichkeit und Fröhlichkeit. Habt ihr mal ein Kalb gesehen, was aus dem Stall gelassen wird? Das hüpft vor Freude. Und dieses Bild benutzt Yahweh hier für die, die ihn fürchten. Und deswegen drängt dieses Buch uns dazu und ermutigt uns, diese Frage zu beantworten. Was zeichnet einen Menschen aus, der Gott fürchtet? Lies Maleachi. Und dieses Buch lehrt uns genau die Antwort auf diese Frage. Wir werden heute vor allem eine Auswirkung wahre Gottesfurcht zusammen anschauen, woran wir uns selbst auch prüfen dürfen und sollen. Und wir kommen jetzt wirklich zu Kapitel 2 und schauen uns dieses Kapitel genauer an. Und um dieses Kapitel 2 gut zu verstehen, müssen wir etwas mehr vertiefen, an wen diese Botschaft von Maleachi gepredigt und geschrieben wurde. Wir haben schon gesehen, es ist in gewisser Weise an das Volk Israel zur damaligen Zeit oder genau genommen an die Rückkehrer aus dem Exil. Und manchmal spricht auch Gott in diesem Propheten das ganze Volk an. Zum Beispiel in Kapitel 3 gibt es einen Abschnitt, der ganz klar an alle geschrieben ist. Aber seine Hauptbotschaft galt einer bestimmten Gruppe im Volk. Und das ist ganz wichtig, um dieses Buch zu verstehen. Maleachi 2 beginnt: Und nun für euch, ihr Priester, dieses Gebot. Und Maleachi macht das immer wieder in seinem Buch. Er spricht die Priester an. Wir haben das auch schon gesehen in Kapitel 1, Vers 6, sagt er: Ein Sohn ehrt den Vater und ein Knecht seinen Herrn. Wenn ich nun Vater bin, wo ist meine Ehre? Und wenn ich Herr bin, wo ist meine Furcht? Spricht der Herr der Herrscharen zu euch, ihr Priester, die ihr meinen Namen verachtet. Und in unserem heutigen Text redet dann Gott über den Bund mit Levi, von dem ja die Leviten und damit auch die Priester abstammen, nicht wahr? Er sagt dann in Kapitel 3 auch, dass er die Söhne Levi reinigen wird. Also es geht immer wieder um diese Priester. Und dann finden wir im ganzen Buch auch ganz viele Anspielungen auf den Altar, auf den Tempeldienst, auf die Opfer, auf zeremonielle Reinheit und Unreinheit, auch gerade in unserem Abschnitt, die gerade die Priester angesprochen hätten. Nun, wir können uns fragen, wieso spricht Gott hier im letzten Buch des Alten Testaments einfach insbesondere eine Gruppe unter den Israeliten an, die Priesterschaft? Und es gibt einen sofort sichtbaren Grund, nämlich dass die Priesterschaft immer mehr auch und auch von Anfang an, kann man sagen, einen Leitungsauftrag hat für das Volk Gottes. Die Provinz der Juden hatte ja keinen König, gerade auch zur Zeit Maleachis. Es war nur eine kleine Provinz in einem ganz großen Königreich. Und die Folge davon war, dass die mächtigste Leitung in Judäa außerhalb des Statthalters, der von den Persern über sie gestellt wurde, die Priesterschaft war. Und wir sehen, die Reste dieser Leitungsfunktion der Priester sogar im Jahre 30 nach der Geburt Jesu, wo Jesus selbst verhört wurde, vor der Priesterschaft, nicht wahr? Und vor dem Hohepriester. Und wir sehen in unserem Text von heute, dass Gott selbst der Priesterschaft diese Aufgabe gegeben hatte. In Vers 7 und 8 sagt Gott: Denn die Lippen des Priesters sollen Erkenntnis bewahren, und Weisung sucht man aus seinem Mund, denn er ist ein Bote des Herrn der Herrscher. Und hoffentlich hört ihr jetzt schon diesen Schlüsselbegriff wieder. Der Name Maleachi bedeutet ja Bote des Herrn. Und hier ist sozusagen der zweite Bote in diesem Buch. Der zweite Bote des Herrn ist die Priesterschaft. Es gibt noch mehr Boten des Herrn dann in Kapitel 3 von Maleachi. Und Gott handelt heute nicht grundlegend anders. Zu jeder Zeit gibt Gott seinem Volk Lehrer, die es unterweisen sollen. Nicht einfach, dass sie mit Wissen vollgepumpt werden, sondern gerade mit diesem Ziel, damit eine gottesfürchtige Lebensweise, eine vom Evangelium, von der Liebe Gottes durchdrungene Kultur entstehen kann, die eben stabil ist und die Schwierigkeiten durchstehen kann. In Epheser 4 beschreibt Paulus ganz ähnlich, wie die Gemeinde von Gott strukturiert ist. Wie Jesus die einen als Apostel gegeben hat, Vers 11, und andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christi. Gott arbeitet auch heute noch so, dass es einem Volk Lehrer gibt, die die Aufgabe haben, das Volk Gottes standhaft zu machen. Das sagt er dann später in Kapitel 4 in Epheserbrief. dass sie eben feststehen in den Lehren, in der Lehre der souveränen Liebe Gottes und eben nicht sagen, so wie das Volk hier sagt, wie hast du uns geliebt? In Kapitel 1. Das Volk Gottes braucht zu jeder Zeit Lehrer, die vorleben, dass Gott das Beste gehört und dass eine praktische Gottesfurcht unser ganzes Leben bestimmen soll. Und so betrifft dieser Text zu einem großen Teil uns Pastoren in der Gemeinde. Und alles, was ich euch auch heute allgemein sage, das sind Dinge, die gerade Walter und ich euch vorleben müssen und für die ihr beten sollt bei den Pastoren in unserem Land. Und wo ihr uns ermahnen müsst, wenn ihr seht, dass dem nicht so ist in unserem Leben. Aber die Prinzipien, die wir in diesem Text sehen werden, die betreffen auch uns alle. Es sind Prinzipien, die die Schrift immer wieder auf jeden Menschen überträgt. Und deswegen behalten diese Verse vor uns für jeden hier ihre Gültigkeit und ihre Relevanz. Und wir lesen jetzt einfach die ersten paar Verse in diesem Kapitel 2 zusammen. Vers 1, Kapitel 2 aus Maleachi. Und nun, ihr Priester, dieses Gebot gilt euch. Wenn ihr nicht hören wollt und ihr es euch nicht zu Herzen nehmt, meinem Namen die Ehre zu geben, spricht der Herr der Heerscharen, so schleudere ich den Fluch gegen euch und verfluche eure Segenssprüche. Und ich habe sie auch schon verflucht, denn ihr nehmt es nicht zu Herzen. Siehe, ich schelte euch die Saat und will euch Kot ins Angesicht streuen, den Kot eurer Feste, und man wird euch zu ihm hintragen. Dieser Text ist voller sehr starker Begriffe, nicht wahr? Sehr scharfe Aussagen. Wir könnten sagen, so als grobe Aussage, was so über allem steht, ist, dass Gott hier sagt, dass er ihren Dienst, er droht ihnen damit, dass er ihren Dienst ins Gegenteil dreht. Dass er ihnen genau das gibt, was sie nicht erreichen wollen. Also was tun denn die Priester? Wörtlich steht hier im Vers 2, sie segnen. Und hier manche Übersetzungen sagen, dass sie Segenssprüche aussagen über dem Volk. Und das war ja ihre Aufgabe auch. Laut 4. Mose 6 sagt Gott den Priestern ja, so sollt ihr die Kinder Israels segnen, sprecht zu ihnen. Der Herr segne dich, behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Und so sollen sie meinen Namen auf die Kinder Israels legen und ich will sie segnen. Und Gott sagt jetzt im Maleachi, ich verfluche eure Segenssprüche. Und auch heute gibt es viele christliche Würdenträger und Pastoren, die vielleicht sehr schön mit großen, gewichtigen Worten segnen können. Und die auch ein Anliegen dafür haben zu segnen, die segnen wollen. Sie sind ihrer Gemeinde zugeneigt, sie wollen helfen. Aber Gott sagt ihnen, dass er ihren Segen zum Fluch wendet. Und ihr Dienst an den Menschen bewirkt genau das Gegenteil von dem, was gut wäre. Und wehe uns dienen Christi, wenn das so ist, nicht wahr? Wie traurig ist das, wäre das, wenn es so ist. Und er fährt fort, siehe, ich schelte euch die Saat. Und das ist eine poetische Art und Weise zu sagen, siehe, ich zerstöre das, was ihr für euch aufbauen wollt, was ihr für euch erarbeitet. Die Saat ist ja das, was man aussät auf dem Feld. Und in diesem landwirtschaftlichen Kontext hätten das alle sehr gut verstanden. Gott sagt, ich zerstöre eure Existenz. Ich nehme euch das Essen weg, den Reichtum, den Wohlstand. Aber das Wort Saat oder Same kann auch bedeuten, die Nachkommen. Und hier schwingt auch mit, dass Gott sagt, dass die Nachkommen der Leviten zerstört werden durch ihr Verhalten. Und wir werden später auf diesen Gedanken auch wieder zurückkommen. Wir schauen jetzt noch einmal genauer Vers 3 an. Siehe, ich schalte euch die Saat und will euch Kot ins Angesicht streuen. Den Kot eurer Feste, und man wird euch zu ihm, das heißt zum Kot, hinaustragen. Was meint Maleachi damit? Um das zu verstehen, müssen wir das Buch Levitikus kennen. Die Priester hatten täglich mit Kot zu tun. Sie mussten nämlich ein Opfertier schlachten und dann den Kot im Gedärme des Tieres vom Opfer entfernen und dann außerhalb des Lagers zu einem Kothaufen bringen. Und wenn also ein Fest gefeiert wurde und viele Opfer gebracht wurden, dann gab es einen großen Kothaufen außerhalb des Lagers, den man dann am Ende verbrannte. Und Gott sagt diesen Priestern, so wie ihr diesen Kot von mir entfernen werdet, weil er unsauber ist, er verunreinigt ja den Altar, genauso werde ich euch von mir entfernen. Und er wird hier sehr, sehr konkret mit seiner Sprache. Er sagt, ich werde euch den Kot ins Gesicht schmieren. Und was er damit meint, sehen wir dann im Vers 9 in Kapitel 2. Also Maleachi 2, Vers 9. Darum habe auch ich euch beim Volk, beim ganzen Volk, verächtlich und unwert gemacht, weil ihr meine Worte nicht, weil ihr meine Wege nicht bewahrt. Also, wenn jemand Kot im Gesicht hat und damit herumläuft, dann merkt man das, nicht wahr? Er wird verunehrt vor allen. Und die Aussage ist hier wirklich, dass er dem Priester sagt, ihr verunehrt mich durch euren Dienst. Und die Antwort meinerseits ist, dass ich euch verunehrt habe, sodass selbst das Volk gemerkt hat, dass man euch verächtlich behandeln kann und den Respekt verliert vor euch. Die Priester waren sowas wie fromme Hampelmänner einfach, die ihre Relevanz verloren haben beim Volk. Und sie hören, das Volk hört nicht mehr auf sie. Und man lächelte spöttisch, wenn sie von den Geboten reden, weil sie genau wissen, dass sie auch in dem Herzen der Priester wenig Relevanz haben. Und sehen wir das gleiche Prinzip nicht auch heute in unserem Land, dass die kirchlichen Würdeträger verspottet werden und sie werden als politischen Mund irgendwelche Parteien gesehen und sie werden nicht mehr ernst genommen als Gottes Boten. Jetzt, was ist die Hauptlektion, die Gott diesen Priestern hier mitgibt in diesen Versen? Und ich glaube, die Hauptlektion ist hier ein gewisses Muster, was wir immer wieder sehen in diesen Versen. Es ist ein Muster, wenn ihr, so ich. Also Vers 2 zum Beispiel, wenn ihr nicht hören wollt, so schleudere ich den Fluch gegen euch. Oder Vers 9, ich habe euch unwert gemacht, weil ihr meine Wege nicht bewahrt. Was macht hier also der Herr? Er zeigt das Saat-Ernte-Prinzip auf. Dass die Tat ein Resultat hervorbringt. Dass Taten wie ein Naturgesetz haben, was sie mit gewissen Früchten in Verbindung bringt. Ja, wir kennen diese Naturgesetze, wenn bei manchen Menschen ist es so, wenn sie viel Schokolade essen, dann haben sie Pickel. Das ist dieses Saat-Ernte-Prinzip. Ne? Gewisse Handlungen werden in gewisser Weise sichtbar werden und ihre Früchte bringen. Wenn meine Frau in unserem Garten Gurken pflanzt, dann erntet sie im Normalfall auch Gurken. Also das, was ihr in eurem Leben tut, eure Werke, eure Einstellung, das ist alles wie eine Saat, wie der Samen einer Pflanze, die ihr einpflanzt und die wachsen wird und die ihr auch ernten werdet. Und das ist ein zentrales biblisches Prinzip, was immer wieder in der Schrift formuliert wird. Paulus formuliert es im Neuen Testament in Galater 6, Vers 7 folgendermaßen. Er sagt, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Denn was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht ermatten. Und in anderen Worten sagt Jahwe das hier den Priestern: Ihr seid in einer verächtlichen Haltung, einer Haltung des Eigennutzes, der Lethargie, und ihr werdet auch mein Verachten ernten. Ich werde eure Saat verderben, sagt Gott. Gott verunreinigt sie, sagt er in Kapitel 2. Wieso sagt er das? Was war nochmal in Kapitel 1? Sie haben seinen Altar verunreinigt, 1 Vers 7. Ihr bringt auf meinem Altar verunreinigtes Essen, sagt Maleachi. Und er sagt hier in Kapitel 2, ich behandle euch wie Unreinheit. Ihr erntet das, was ihr gesät habt. Und wir werden sehen, dass Gott durch seinen Propheten Maleachi dieses Saat-Ernte-Prinzip den Priestern in den kommenden Abschnitten immer wieder einhämmert. Nun, wieso macht das Gott? Und der Grund ist eben, dass sie eben genau das bezweifeln. Sie bezweifeln, ob ihre Einstellung wirklich eine Rolle spielt. Sie fragen am Ende unseres Kapitel 2, wenn ihr den letzten Satz lest, sagen sie, wo ist der Gott des Gerichts? Also wo ist der Gott, der wirklich dem Menschen zufügt, was er verdient hat? Sie bezweifeln, sie stellen in Frage, dass ihre Handlungen, ihre Einstellung wirklich die Konsequenzen bringen, die Gott ihnen sagt. Und wir können daraus schließen, es ist ein wichtiges Erkennungsmerkmal von fehlender Gottesfurcht. Das Prinzip der Saaternte zu verneinen oder deren Bedeutung kleinzureden in unserem Leben. Weil wenn wir das ignorieren, dann ignorieren wir, dass es hier einen Gott gibt, der mein Tun beachtet. Dass es einen Gott im Himmel gibt, der auf mein Herz und meine Gesinnung schaut und in dessen Hand die Macht steht, zu segnen und zu fluchen. Und noch mehr, ein Gott, dessen Gerechtigkeit fordert, dass wir das ernten, was wir säen. Und was Maleachi jetzt macht und was Gott durch seinen Propheten macht, ist, dass er dieses Saat-Ernte-Prinzip erstmal in ihrem eigenen Leben aufzeigt, nicht wahr? Er sagt in Vers 2, dass dieses Prinzip schon beobachtbar ist. Und ich habe sie auch schon verflucht, denn ihr nehmt es nicht zu Herzen. Also offensichtlich hat Gott schon vor Maleachi geredet, natürlich durch die Propheten, die vorher kamen, aber vielleicht auch durch Maleachi selbst schon in einer Rede oder einer Predigt, die wir hier nicht haben in diesem Buch. Also Gott spricht zu diesem Volk, sie ändern sich nicht und Gott bringt jetzt schon in ihr Leben dieses Saat-Ernte-Prinzip zur Entfaltung. Ich habe sie auch schon verflucht. Also sie hätten eigentlich ihr eigenes Leben sehen müssen und in Furcht und Schrecken geraten müssen. Und merken, die Hand Gottes muss gegen uns sein. Und trotzdem sind sie blind dafür. Sie sehen vielleicht die negative Wirkung ihres Dienstes, die zunehmende Unehre, in die sie fallen. Sie haben aber ihre Erklärung dafür. Und sie schieben vielleicht die Schuld ab, sie schieben die Verantwortung auf das Volk. Und sie sagen, man kann hier in diesem Volk nicht viel Frucht erwarten. Weiß nicht, was sie sagen. Aber sie sind nicht bereit, auf jeden Fall die wahre Erklärung zu sehen, dass Gott ihr Werk verhindert und ihre Saat verdirbt. Und deswegen sagt ja Gott im Vers 3 am Anfang, siehe, ich schelte euch die Saat. Ich bin es. Seht es doch. Und was der Herr jetzt in den nächsten Versen macht, ist, dass er dieses Saat-Ernte-Prinzip generationenübergreifend verdeutlicht. Er zeigt ihnen auf, dass nicht nur in ihrem eigenen Leben dieses Prinzip sichtbar wäre, wenn sie hinschauen würden, sondern dass ihre Väter im Gegensatz zu ihnen eine gute Saat gesät hatten und dann Gott bereit war zu segnen. Also er zeigt ihnen das gleiche Prinzip, aber umgedreht bei ihren Vätern auf. Und wir lesen jetzt weiter ab Vers 4, und ihr sollt erkennen, dass ich euch dieses Gebot gesandt habe, damit mein Bund mit Levi bestehe, spricht der Herr der Heerscharen. Mein Bund mit ihm war Leben und Friede. Und ich verlieh ihm beides, damit er mich fürchtete. Und er fürchtete mich auch und hatte Ehrfurcht vor meinem Namen. Das Gesetz der Wahrheit war in seinem Mund und nichts Verkehrtes wurde auf seinen Lippen gefunden. Also, wieso redet jetzt Gott von Levi genau? Die Priester waren ja aus dem Stamm Levi, waren eine besondere Familie innerhalb des Stammes der Leviten. Und Gott redet hier davon, dass er offensichtlich auch mit diesem Stamm Levi, mit den Leviten, einen Bund gemacht hatte. Nun, was ist damit gemeint? Von welchem Bund redet Gott hier? Viele von uns würden einige der Bündnisse im Alten Testament aufzählen. Ne? Der Noahische Bund, den Gott mit Noah macht oder mit Abraham. Der Davidische Bund, den er mit dem König David macht. Aber es gibt auch einen levitischen Bund, der nicht so bekannt ist. Und der levitische Bund ist das Versprechen Gottes an eben diesen spezifischen Stamm der Leviten, dass dieser Stamm das Privileg haben würde, am Tempel zu dienen. Und der Punkt in diesem Abschnitt ist, dass diese Wahl Gottes damit zusammenhing, dass sie eben gottesfürchtig waren. Und er fürchtete mich auch und hatte Ehrfurcht vor meinem Namen. Nun, wo sehen wir das im Alten Testament? Wo hat Gott im Alten Testament diesen Bund mit den Leviten geschlossen? Und sehen wir dort auch den Zusammenhang, dass sie Gott gefürchtet haben? Und die Antwort ist ja. Die Anfänge des Stammes Levi, da sieht es erstmal nicht so aus, als würden sie ihn fürchten. Also Levi war ja einer der Söhne Jakobs, die Männer Sichems ermordete. Und er wird am Ende vom Buch Genesis, am Ende vom Buch 1. Mose von Jakob dafür verflucht, dass er das gemacht hat. Genesis 49, Vers 7, verflucht sei ihr Zorn, weil er so heftig und ihr Grimm, weil er so hart ist. Ich will sie verteilen unter Jakob und zerstreuen unter Israel. Und wir sehen auch bei Levi war es ja tatsächlich so, die Leviten, die hatten ja keinen eindeutigen Platz im Volk Israel, so ein großes Stammesgebiet wie die anderen Stämme, sondern sie waren zerstreut unter dem ganzen Volk. Sie hatten ihre levitischen Städte und so weiter. Aber diese Zerstreuung war dann nicht mehr ein Fluch für sie, sondern sie wurden durch ihre Arbeit am Tempel versorgt. Und es war ein großes Privileg für die Leviten. Und wie kam jetzt diese Wende, dass der Fluch über Levi in 1. Mose 49 zu einem Segen wurde? Und die Antwort ist in 2. Mose 32. Und vielleicht hier kann es hilfreich sein, wenn ihr das auch aufschlagt für euch und mit mir mitlest. Wir sind hier nämlich unmittelbar nach dem goldenen Kalb-Ereignis. Und Walter hat schon darauf hingewiesen heute Morgen, was geschah, als Moses vom Berg kam und das ganze Volk ist am Feiern um dieses Götzenkalb herum. Und wir lesen dort den Vers 25, 2. Mose 32, Vers 25. Als nun Mose sah, dass das Volk zügellos geworden war, denn Aaron hatte ihm die Zügel schießen lassen, seinen Widersachern zum Spott, da stellte sich Mose im Tor des Lagers auf und sprach: Her zu mir, wer dem Herrn angehört. Da sammelten sich zu ihm alle Söhne Levis. Also, was haben wir hier? Wir haben eine Situation, wo Gottes Ehre auf dem Spiel steht. Sie sind zum Spott geworden. Das Volk Gottes hatte Schande über sich selbst gebracht. Und die einzigen, die sich in der Situation noch zu Jahwe, dem Herrn, bekennen, sind die Leviten. Also offensichtlich war es so, dass nicht alle im Volk Gottes diesen Götzenkult betrieben, sondern dass eben vor allem Menschen im Stamm Levi, das ist eben der gleiche Stamm, aus dem Moses und Aaron kamen, wahrscheinlich besonders gelitten hatten unter diesem Götzendienst und sich geschämt hatten und zornig waren über die Abkehr und die Untreue des Volkes und für die Ehre Gottes geeifert haben. Und wir müssen bedenken, dass damals waren sie noch nicht sozusagen eingesetzt für den Priesterdienst. Es war immer noch in gewisser Weise ein normaler Stamm und eigentlich eben ein verfluchter Stamm, wie wir gesehen haben. Und dann spricht Moses zu ihnen im Vers 27 und er sprach zu ihnen, den Leviten: So spricht der Herr, der Gott Israels, jeder gürte sein Schwert an seine Hüfte und geht hin und her von einem Tor zum anderen im Lager und jeder erschlage seinen Bruder, seinen Freund und seinen Nächsten. Und man sieht hier wirklich, dass Gott ihre Loyalität sozusagen testet, indem er nicht einfach selbst ein Strafgericht auf Israel schickt, sondern er schickt die Leviten ins Lager mit dem Auftrag zu töten. Das ist eine sehr, sehr krasse Geschichte. Also angesichts dieser großen Abkehr von Gott stellt Gott jetzt diese Leviten vor eine Wahl. Entweder eure Brüder und Väter und Söhne, die dem Kalb nachlaufen, oder ich. Und sie entscheiden sich, Gott treu zu sein. Und sie töten alle, die ihnen in den Weg kommen und dem goldenen Kalb nachlaufen. Vers 28, und die Söhne Levis machten es so, wie ihnen Mose gesagt hat, und an jedem Tag fielen vom Volk an die 3000 Männer. Nun, wir sagen gleich, das ist grausam, aber die Antwort ist nein. Die Schrift zeigt, dass das die einzige Möglichkeit war, dieses Volk zu retten. Die Sünde des Volkes mit dem goldenen Kalb war so schlimm, dass Sühnung notwendig war. Ein gerechter Gott musste eine Wiedergutmachung fordern, die mit Blut bezahlt war. Und die Sühnung beginnt eben damit, dass die Leviten ihre Hände mit Blut füllen vor dem Herrn, mit dem Blut ihrer Brüder. Und das sagt Moses im nächsten Vers. Und Moses sprach: Füllt heute eure Hände für den Herrn, jeder gegen seinen Sohn und gegen seinen Bruder, damit euch heute der Segen gegeben werde. Und im nächsten Vers seht ihr dann das Wort Sühnung. Also daraufhin geht Moses zum Berg hoch und bewirkt Sühnung vor dem Herrn. Und Moses sagt, dass euch heute der Segen gegeben wird. Wir sehen ab diesem Zeitpunkt immer wieder, dass die Leviten in gewisser Weise zwischen Gott und dem Volk eintreten und das Volk vor dem Zorn Gottes beschützen und vor der Zerstörung. Also ohne die Leviten waren sozusagen die Pufferzone um die Bundeslade herum, um den Tempel Gottes. Ohne diesen Stamm der Leviten hätte Gott dieses ganze Volk auslöschen müssen. Und das ist es, was Maleachi anspricht, diesen Bund in Vers 5. Mein Bund mit ihm war Leben und Frieden. Also aufgrund dieser Leviten konnte Israel überhaupt überleben und unter Gottes Wohlgefallen stehen, im Frieden mit Gott stehen. Und diese Leviten, wir denken einfach nochmal kurz darüber nach, die Leviten, die waren ja vorher wirklich verflucht von Gott. Und ihr Fluch wurde aber durch ihre Gottesfurcht zum Segen gewendet. Und der Punkt in diesen Versen Maleachi 2 ist, dass Gott nicht einfach nur so den Segen gegeben hatte, sondern Gott hat auch eine richtige Haltung in den Leviten bewirkt, damit sie überhaupt bereit waren, diesen Segen zu empfangen. Und ich verlieh ihm beides, damit er mich fürchtete. Und er fürchtete mich auch und hatte Ehrfurcht vor meinem Namen. Also Maleachi sagt, schaut, das war kein Zufall, dass Levi ausgewählt wurde. Sondern er sagt, dass das Saat-Ernte-Prinzip könnt ihr dort sehen. Sie haben Gottesfurcht gesät, sie haben den Segen geerntet. Und wir müssen vorsichtig sein in dieser Anwendung, in der Anwendung dieser alttestamentlichen Geschichte, nicht wahr? Es ist wichtig zu sehen, dass Maleachi hier nicht sagt, schaut, die Leviten damals haben viele im Volk getötet und das müsst ihr auch tun, sondern die Situation des Volkes Israel unter Mose war eine besondere Situation, wo Gott sein Volk spezifisch dazu beauftragt hatte, die Bosheit der Kanaaniter zu bestrafen, sie auszurotten. Und er gebrauchte auch hier innerhalb seines Volkes eine Menschengruppe, um sein Gericht auszuüben. Und das ist für viele in unserer Kultur sehr anstößig. Und man entschuldigt sie vielleicht auch dafür, dass eben Gott es damals gemacht haben. Aber das müssen wir nicht. Gott ist der Richter. Er hat das Recht dazu, Sünden ihr Leben zu nehmen. Aber trotzdem ist es wichtig zu betonen, dass heute der Auftrag der Gemeinde eine andere ist. In Römer Kapitel 13 beschreibt Gott, wie er nicht uns, sondern der Regierung das Schwert in die Hand gibt, mit diesem Auftrag, Unrecht zu bestrafen und Gerechtigkeit zu belohnen. Aber damals war es das absolut Richtige, was die Leviten taten. Und somit sagt Maleachi hier den Priestern, schaut eure Vorfahren, sie haben Gott gefürchtet, sie haben Gott gehorcht. Und das war die Voraussetzung dafür, dass Gott ihnen Segen gab. Gott sagt ja, damit euch heute der Segen gegeben werde, füllt eure Hände für den Herrn. Und wir wollen hier nicht zu intensiv darauf eingehen, aber das ist ein Muster, was wir bei den Leviten im Alten Testament immer wieder sehen. Wir sehen das in 5. Mose 33, ich lese es gerne nach, wo der Segen über die Leviten kommt und Mose sagt, weil sie eben ihren Vater und Mutter nicht mehr geachtet haben als mich, weil sie eben diese Entschlossenheit hatten, auf der Seite Jahwes zu stehen, deswegen werden sie ewig Räucherwerk vor mein Angesicht bringen. Und wir sehen das Beispiel auch bei Pinhas, der auch ein Levit war, der sozusagen stellvertretend für die Leviten dann eingeschritten ist für Gott und geeifert hat mit dem Eifer Gottes. Und Gott sagt ihm, ich werde dir ein ewiges Priestertum geben. Ja, also hier ist ein großes Prinzip, was Maleachi kennt und worauf Maleachi dann anspielt. Und das Muster ist immer wieder gleich. Sie eifern für Gott und sie bekommen den Segen. Und sie säen, was sie ernten. Sie ernten, was sie sehen. Seht ihr das? Sie bekamen die hohen Privilegien des Tempeldienstes im Einklang mit ihren Entscheidungen. Und sie bekamen die Aufgabe, das Volk Gottes zu lehren. Und nur solche Menschen sind dazu fähig, Boten des Herrn zu sein. Vers 7, denn die Lippen des Priesters sollen die Erkenntnis bewahren und aus seinem Mund soll man das Gesetz erfragen, denn er ist ein Bote des Herrn, der Herrscher. Und Gott sagt diesem Priester, schaut auf euer Leben. Seht, wie ich euch verunehre vor dem Volk und ich habe eure Segenssprüche verflucht, weil ihr eben Gott nicht fürchtet. Ich lasse mich nicht spotten, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Und ich sehe schon, wir sind mit der Zeit fast am Ende und ich denke, dass auch ein paar Fragen hier offen bleiben und für mich auch offen geblieben sind, auf die wir dann nächstes Mal eingehen werden. Aber ich möchte noch einen letzten Aspekt noch betonen, der hier auch im Text betont wird. Nämlich ist es interessant, wofür Gott sie als nächstes zurechtweist in Maleachi 2, Vers 9. Er sagt, darum, also weil sie den Bund mit Levi missbraucht haben, weil sie Gott eben nicht fürchten, wie die Leviten es taten, darum habe auch ich euch beim ganzen Volk verächtlich und unwert gemacht, weil ihr meine Wege nicht bewahrt, sondern bei Anwendung des Gesetzes die Person anseht. Was ist der Grund für Gottes Gericht? Es sind zwei Gründe in einem. Sie fürchten Gott nicht und sie sehen die Person an bei Anwendung des Gesetzes. Also der Levit stand am Altar und er sieht schon einen von Weitem kommen. Er sieht, aha, wer kommt da zum Altar, wer will sein Opfer bringen? Und er sieht, das Opfertier hinkt ja. Das ist ein unreines Tier. Aber er sieht dann die Kleider dieses Menschen. Er ist bestimmt ein Diener des Statthalters. Ich kann eigentlich froh sein, dass er überhaupt zum Tempeldienst kommt, dass er Gott opfern will. Und er lässt das Schaf oder den Ziegenbock durchgehen. Und das hat Anwendung für die Gemeindeleitung, nicht wahr? Unsere Aufgabe ist es, das Gesetz Gottes anzuwenden in der Seelsorge, in der Predigt, ohne Ansehen der Person. Und es gibt so viele Argumente des menschlichen Herzens, bei bestimmten Personen nicht ganz so klar zu sein. Vielleicht einfach, weil man eine Person mag. Das Argument der Sympathie oder Antipathie. Ich mag eine Person nicht und ich bin extra streng. Oder den weise ich nicht zurecht, weil das so einen Aufruhr geben würde und die Person beleidigt sein wird und so weiter. Aber es gibt auch eine Anwendung für jeden Einzelnen von uns. Ich weiß nicht, ob euch aufgefallen ist, aber dass dieses Saat-Ernte-Prinzip unseres Lebens vor Gott, das sehen wir dann nicht mehr, wenn wir zu sehr darauf sehen, welche Saat wir bei anderen Personen reingeben müssen, damit wir von ihnen eine gute Ernte bekommen. Also diese Priester, die haben mehr darüber nachgedacht, was sie machen müssen, um von Personen eine gewisse Reaktion zu bekommen. Die haben mehr darüber nachgedacht, als über die Ernte, die der Herr ihnen geben würde. Und das ist eine Anwendung, die sehr nahe kommt zu jedem Einzelnen von uns, nicht wahr? Vielleicht eine Situation in der Schule oder am Arbeitsplatz, wo du klares Unrecht beim Namen nennen müsstest, aber genau weißt, dass du damit nicht beliebter wirst. Oder in der Kindererziehung, dass wir aufhören, unsere Kinder in Liebe zurechtzuweisen, einfach weil wir unsere Beziehung mit ihnen nicht vermiesen wollen. Und ich kenne diese Argumente in meinem Herzen, die aufkommen. So, was werden meine Kinder denken, wenn sie auf meine Erziehung zurückschauen? Werden sie mir Vorwürfe machen, dass ich zu streng war? Und das kann eine Angst bewirken, die verhindert, dass wir das tun, was für sie laut der Bibel am besten ist. Vielleicht kennst du die Gedanken, wie kann ich den anderen manipulieren, damit das rauskommt, was ich will. Weil ihr die Person anseht. Ihr erntet auch, was ihr sät, sagt Gott hier. Ihr seht die Person an und die Personen sehen euch an und sie verachten euch. Das bringt letztlich ein Leben vor Personen. Es bringt immer Verachtung vor Personen. Und wir kennen das Prinzip alle. Wir alle waren mal Schüler oder sind Schüler. Und ich weiß noch, welche Lehrer zu meiner Zeit, wo ich Schüler war, durch Druck oder Meckern sich erweichen ließen, dass die Regeln plötzlich nicht mehr galten. Und ich habe diese Lehrer verachtet. Und später, als der Herr mir zeigte, dass das Sünde ist, habe ich sie bemitleidet. Und Gott sagt hier, darum habe ich euch beim ganzen Volk verächtlich gemacht. Wir leben in einer Zeit, wo wie nie zuvor in Europa von den Autoritäten im Land die Gebote Gottes missachtet werden. Und wie nie zuvor haben wir eine Zeit, wo diese Berufsgruppen, Politiker, Polizisten und Lehrer, ihre Achtung im Volk verloren haben. Sie ernten, was sie säen, Gott lässt sich nicht spotten. Und ich möchte eine letzte Anwendung einfach euch sagen, die wir nächstes Mal vertiefen werden. Es ist nicht egal, was du tust. Das sagt uns dieser Text. Die Entscheidungen, die du in deinem Leben getroffen hast, werden tiefe Spuren hinterlassen in deinem ganzen Leben. Die Vernachlässigung deiner Pflichten bringt Konsequenzen. Und im Gegensatz dazu, wenn du treu bist im Gebet und die Schrift eifrig studierst, wenn du aufopfernd dienst und vor dem Herrn demütig lebst, dann wirst du den Lohn empfangen. Du wirst die Saat aufgehen sehen, die du säst. Vielleicht sagt Gott dir auch heute, so wie er den Priestern sagt, seht die Konsequenzen in eurem Leben. Seht, dass Gott euer Leben fruchtlos macht, dass ihr auf der Stelle tretet, und zwar schon seit Jahren. und dass ihr verachtet seid und unglaubwürdig. Und wir wollen nächstes Mal vertiefen, wo auch Maleachi hier eine Hoffnungsbotschaft bringt für sie und wie er auch mehr so auf diese generationenübergreifende Saaternteprinzip eingeht. Aber ich denke, es ist für heute genug. Ich bete noch zum Abschluss und ich würde euch bitten, mit mir noch einmal vor dem Herrn zu stehen. Vater, wir bitten dich, dass du uns hilfst, dich zu fürchten. Dass wir Menschen sind, die vor deinem Wort zittern und die dir dienen und die dir gehorchen. Und du siehst auch dieses Prinzip, was du hier diesem Volk vor Augen stellst und diesen Priestern. Und wir bitten dich, präge es uns ein. Hilf uns zu sehen, dass das, was wir säen, geerntet wird. Hilf uns zu sehen, dass du ein großer und mächtiger Gott bist, der in unser Leben eingreift und der belohnt und der bestraft. Und hilf uns auch zu sehen, wie das mit der Gnade Gottes einhergeht. Hilf uns auch zu sehen, deine Barmherzigkeit in diesem Prinzip, dass du uns davor warnst, vor den ewigen Konsequenzen von Sünde. Aber dass auch in unseren Konsequenzen, in der schlechten Frucht, die wir ernten, viel Barmherzigkeit drin ist. Dass wir nicht ganz am Ende sind und dass deine Gnadenerweisungen jeden Morgen neu sind. Und so bitten wir dich, mach uns zu Menschen, die dich wirklich ernst nehmen, Herr. Und die sehen, dass ihre Entscheidungen und ihre Einstellungen Konsequenzen bringt. Wir bitten dich, dass du uns erinnerst an dein Wort unter der Woche und dass du uns hilfst, es zu verstehen und anzuwenden. Amen.